Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ich möchte Sie zu der heutigen Sendung ganz herzlich begrüßen. Das Thema ist ganz den Kirchenorgeln gewidmet. Das universellste Musikinstrument überhaupt. Wir möchten mit Ihnen in den enormen Klangreichtum eintauchen. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Die Liebe der Menschen zur Musik ist schon uralt. Schon Steinzeitmenschen haben Flöte gespielt. Die klangliche Vielfalt vom Wunderwerk Orgeln und wie sich das Instrument verändert hat, präsentiert uns der Bündner Organist und Historiker, der unter anderem auch Expertise von Orgeln macht, der Reto Garisch. Reto, wie kommt die Orgel in die Kirche? Was ist da die Vergangenheit?
Die Orgel hat eine lange Geschichte, wie sie in die Kirche kommt. In den ersten Jahrhunderten hat sie gar nicht rein dürfen, also nach Christus. Verboten gewesen, weil die stammt ja aus dem Griechentum, als Wasserorgel ursprünglich gebaut worden. Und dann ist es gegangen bis ins 11. Jahrhundert. Da hört man zuerst mal erwähnt, dass da hier und da zur Begleitung von Chorel oder so hat dürfen eingesetzt werden, in der Regel nur einstimmig. Und erst ab 14. Jahrhundert haben wir verlässliche Quellen, dass die Orgel in der Kirche Platz gefunden hat. Dann ist es gegangen bis zur Reformation und nach der Reformation hat es klare Teile gegeben. Protestanten haben viel schneller die Orgel in die Kirche voll integriert und Katholiken haben immer noch Zeit gebraucht, weil es halt immer noch ein sehr dubioses Instrument war. Ursprünglich hätte ja im Mittelalter in der Musik nur dazu dienen dürfen, die Seele für den Gottesdienst respektive zur Seelenreinigung vorzubereiten. Und die Orgel ist noch zu laut gewesen und vor allem mit mehreren Registern sowieso nicht gut, weil Mehrstimmigkeit ist auch das Problem gewesen für die Leute im Mittelalter. Sie haben mit dem nicht können anfangen, das ist noch zu wild gewesen. Und das ist dann der Grund gewesen, warum es lang gegangen ist, bis dann auch in der katholischen Kirche die Orgel Platz gefunden hat. Bach war einer der wichtigsten Vorbereiter überhaupt dafür, dass die Orgel eine ganz wichtige Bedeutung bekommen hat in der protestantischen Kirche. Die Katholiken haben immer noch zugeschaut, vom Rand aus, weil die Orgel ist immer noch, ja, man braucht sie, aber es sollte eigentlich nicht so laut sein und es sollte nicht so vielfältig sein. Und erst als man dann gemerkt hat, das ist eigentlich gar nicht wahr, die Mehrstimmigkeit im Singen hat Platz gefunden, auch bei der katholischen Kirche. Von denen weg ist Mehrstimmigkeit von der Orgel auch gefragt in den Gottesdienst. Und die Orgel, die man dann übernommen hat, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, hat im Laufe der Zeit ist sie immer grösser geworden, immer vielfältiger, hat immer mehr Stimmungen können ausdrücken und darum hat man sie tendenziell zunehmend dann zur Königin der Instrumente erklärt. Weil eine Königin ist ja eine, die alles kann. Und die Orgel hat im Unterschied zu allen anderen Solo-Instrumenten, Geigen, Trompeten, Klarinetten, was auch immer, hat sie die Fähigkeit gehabt, gleichzeitig praktisch unendlich viele Instrumente zum Klingen zu bringen. Darum die Königin der Instrumente.
Wer hat die Orgel in dem Sinne ins Leben gerufen?
Die Orgel ist zuerst einmal von den Griechen im 3. Jahrhundert vor Christus, hat man die als Wasserorgel erfunden. Das sind mehrere Teilhaber gewesen, die sind da nicht so klar, wer ist jetzt wirklich erfunden, sondern man hat sie ausprobiert als Wasserorgel. Und Wasserorgel heisst das Wasser, wo quasi wie bei einem Schiff, kommt über eine Röhre rein, erzeugt Luftdruck und der Luftdruck hat auf der anderen Seite die Pfeife zum Klingen gebracht. Das ist Wasserorgel gewesen. Später ist sie dann natürlich Windorgel ersetzt worden. Also man hat dann ohne Wasser Wind erzeugt. Durch Kalkanten zum Beispiel, wo man müssen trampen oder mit den Händen am Schluss den Blasbalg immer in Bewegung bringen, damit Luft in die Pfeifen hineingelangt ist. Persönlich gibt es da keine Einzelnen, die wir kennen, weil die Quellen sind auch sehr dürftig. Über das wir wissen, einfach im 3. Jahrhundert hat man die kennt in Griechenland, also unter den Griechen.
Welche Typen von Orgeln gibt es, Reto?
Typen gibt es von Orgeln. In der Regel hat es drei Typen gegeben. Das war die mechanische Orgel, Dann ist die pneumatische Orgel gekommen, im Jahrhundertwechsel, 19. bis 20. Jahrhundert, und dann die elektrische Orgel. Das heisst aber nur etwas, wie dann Töne erzeugt worden sind über die Klaviatur. Also wenn ich spiele, wenn ich Tasten drücke, wie entsteht dann hinten in der Windlade, respektive auf der Tonkanzelle, wie entsteht dann der Ton? Und der Ton entsteht durch ein Ventil, das ich drücke, und jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn ich Tasten drücke, dass das ein elektrischer Impuls das Ventil öffnet. Es gibt die Möglichkeit, dass eine Röhre Wind hinterher bringt, das ist die pneumatische Orgel. Und es gibt die mechanische, die ich mit einem sogenannten Überabstrakter, heissen die Verbindungsglieder aus Holz. Wenn ich Tasten drücke, habe ich ganz ein genaues Gefühl, wenn ich hinten das Ventil öffne. Das war die ursprünglichste Orgel gewesen, und heute geht man praktisch wieder nur zur Mechanik zurück. Weil dann ist nur der Wind elektrisch erzeugt und das Licht über der Orgel. Und ebenfalls die elektronischen Setzer, aber etwas anderes braucht keine elektrische Hilfe mehr, sondern geht alles mechanisch. Das ist die älteste und auch heute die interessanteste Orgelform, die es gibt, Orgeltyp.
Reto, welche Literatur kann man mit welchem Orgeltyp spielen?
Ganz eine gute Frage. Also die ganze Barockliteratur, Buxtehude, Bach, Händel, was auch immer, Frescobaldi, noch weiter zurück, kannst du immer spielen mit einer sauberen Barockorgel. Barockorgel heisst, sie hat wenige dynamische Übergangsmöglichkeiten. Entweder bin ich ganz laut oder ich bin ganz leise, zwischendurch, aber ich kann es nicht fließend ineinander hineingehen. Die Töne sind auch in der Tendenz sind sie direkter, sie sind heller, sie sind vielleicht nicht so wohlgeformt wie in der Romantik, weil in der Romantik ist ja das subjektive Gefühl im Zentrum der Musik und das muss der Orgel auch ausdrücken können. Also alle Literatur vom 19. Jahrhundert, die dann also sehr, sehr virtuos daherkommt, ganz anders als Bach, das ist dann die Literatur, die ich mit dem romantischen Orgel spielen kann und das wäre dann das, was ich mir heute sage, da wird die Orgel praktisch zum Konzertinstrument, weil sie ein Orchester imitiert. Barockorgel imitiert kein Orchester, jedenfalls nicht von der Moderne.
Welche Komponisten sind sehr typisch für Orgelspiel?
Sehr typisch ist natürlich Johann Sebastian Bach, ist gar keine Frage. Das ist der Urvater vom Orgelspiel, aber eben in der Barockzeit. Und dann gehe ich langsam über, ich lasse mal ein paar raus. Aber im 19. Jahrhundert haben wir dann sicher Charles-Marie Widor, dann haben wir Alexander Guillemin, dann haben wir César Franck, dann haben wir Ligonau Buellmann, dann haben wir einen Haufen andere ganz tolle Leute, die die Orgel im Grunde genommen so breit machen, dass man merkt, dass es Orchester. Im Übergang zur Modernen haben wir natürlich Max Reger, der die Orgel ganz extrem ausnützen tut. Und heute in der Modernen gibt es alle möglichen Stilarten, wie der, der eher barock komponiert und der, der ganz modern, also expressionistisch komponiert. Und die brauchen dann die Orgel für alles.
Sind Orgeln auch in der heutigen Zeit noch gesuchte Instrumente?
Ganz eine gute Frage. Bei uns, Mitteleuropa, insbesondere Schweiz und Deutschland, Österreich, muss ich sagen, nein. Weil die Kirchengemeinden stellen fest, es gibt immer weniger Leute, die in die Kirche kommen. Die Kirche leert sich immer mehr. Wenn ich heute schaue, spiele ich noch im Schnitt für 20, 30 Personen in grossen Kirchen. Und früher waren das 100, 150 gewesen. Und dann sagen natürlich die Kirchengemeinden, was sollen wir noch viel Geld in die Hand nehmen, wenn sowieso niemand mehr kommt. Und das Problem der Katholiken ist, dass wir keine gute Musikkultur haben, vor allem keine Orgelkultur. Bei uns ist es so, weit verbreitet, was macht, wenn der Pfarrer davonläuft, laufen auch alle Gläubigen davon. Es ist eigentlich völlig sinnlos, wenn man am Schluss noch grosse Musik macht. Außer dort, wo man eine gewisse Kultur hat, das gibt es. Kirchengemeinden, die wissen, das zu schätzen, und Kirchengemeinden, wo der Pfarrer drin bleibt. Bei den Protestanten bleibt der Pfarrer sehr oft drin zum Schlussstück, weil er sagt, das gehört ja auch zur Liturgie. Und bei den Katholiken fühle ich mich manchmal als Organist, als Ein- und Austreiber der Nation. Wenn ich anfange zu spielen, dann kommen sie. Und wenn ich am Schluss anfange zu spielen, laufen sie davon. Also sehr ungemütlich. Und du wirst sehen, die Orgeln werden leider immer weniger benutzt. Und damit auch immer weniger Geld geboten für Neuorgeln. Neubauten gehen wahnsinnig zurück. Sie müssen aufs Ausland, sie müssen auf Spanien, auf England, auf Japan. Dort allenfalls kann man Orgeln verkaufen. Aber bei uns geht es noch um den Unterhalt. Das war's. Leider.
Reto, du erwähnst Register. Was kann man sich darunter vorstellen?
Richtig. Register sind ganz einfach gesagt nichts anderes als Instrument. Jedes Register stellt ein Instrument dar. Also Posaune zum Beispiel oder Trompete oder ein sogenanntes Prinzipalregister. Das ist so eine Art Flöte, Holzflöte oder Zinnflöte, Metallflöte. Und das sind alles Instrumente. Und dann haben wir Gamba drin, dann haben wir Flöte drin, verschiedenster Art. Und du siehst, es setzt sich eigentlich aus ganz vielen möglichen Instrumenten zusammen. Und die müssen aufeinander abgestimmt sein. Dann tönt ein Orgel schön. Also wenn jedes Instrument nur für sich gestimmt wird, das kommt nicht gut. Sie müssen alle, wie ein gutes Blasorchester, wo alle Blasinstrumente aufeinander abgestimmt sind. Und dann ist es eine tolle Blasmusik. Also die Abstimmung aufeinander ist A und O von jeder Neuorgel und auch von der Unterhalt von der Orgel.
Wie oft muss man eine Orgel stimmen?
In der Regel mindestens einmal im Jahr. Mindestens einmal im Jahr eine Grossstimmung. Und in der Regel machst du nach der Heizperiode im April, Mai machst du noch eine Zungenstimmung. Zungenstimmung nicht, weil Zungen das Problem sind, sondern weil dich hast am schnellsten wieder angepasst an andere Pfeifen. Die anderen verstimmen sich viel schneller, weil die Luftschwingung in der Pfeife innen, die hängen natürlich davon ab, wie warm ist die Luft. Und wenn ich heute mit der Orgel zu tun habe, wissen die immer die Kirchengemeinden, der Orgelbauer übernimmt keine Verantwortung mehr, wenn sie nicht bereit sind, das ganze Jahr praktisch im Winter die gleiche Temperatur im Kirchen zu haben. Weil wenn sie das nicht haben, ist die Luftschwingung immer wieder anders. Und die senkt sich nachher in die Pfeife und dann gehst du rauf, weißt du, jetzt war es kalt gewesen, und plötzlich tut man in kürzester Zeit um 7-8 Grad erwärmen. Das gibt eine andere Luftschwingung. Die senkt sich in die Pfeife, kannst du nicht mehr spielen. Das macht nur noch also wie eine Kilbimusik. Etwas anderes kannst du nicht mehr machen. Und darum, konstant 14 Grad zum Beispiel, ist eine gute Stimme, eine gute Wärme. Dann sind auch die Mauern entsprechend warm. Und dann tust du als Gläubiger, wenn du reingehst, früher nicht mehr so, wie wenn du 20 Grad drin hast, aber die Mauern sind immer auf 8 Grad abgekühlt worden, dann frühst du viel schneller.
Danke, Reto. Habe ich jetzt irgendetwas vergessen, was du denkst, was noch wichtig ist, zu wissen?
Es ist ja so, dass die Orgel natürlich ein statisches Instrument ist, vom Ton her, im Unterschied zu einem Klavier, zu einer Geige, was auch immer. Das erlaubt andere Ausdrucksmöglichkeiten. Und du siehst auch bei der Orgel hinten, wenn du spielen tust, du hast das Problem, dass du mehrere Manual hast, das ist noch zu erwähnen. Nur die ganz kleinen Orgel haben ein Manual wie das Klavier. Manual heisst immer, wie viele Spielmöglichkeiten habe ich, also wie viele Ebenen spiele ich. Und dann gibt es Orgel bis 5 Manual, musst du dir das vorstellen. Jedes Manual hat in der Regel 56 bis 58 Tasten und Pedal unten haben 30 Tasten in der Regel. Und dann kannst du sehen, aha, und dann hast du einen Tastendruck. Der ist in der Regel beim Manual, sei es, wenn es gut läuft, zwischen 120 und 150 Gramm pro Taste. Und im Pedal musst du etwa 200 bis 250 bis ja, drücken. Dann kannst du sagen, jetzt hast du einen guten Widerstand auf der Taste. Das ist, und du siehst, mit diesem Manual kannst du dann miteinander verbinden. Das heisst, du hast eine unglaubliche Möglichkeit an Vielfalt. Aber im Unterschied zum Klavier, der Ton ist statisch.
Wo ist für dich die schönste Orgel in der Schweiz?
Wir haben einen Haufen schöne Orgel, sage ich jetzt einmal. Es kommt immer darauf an, weil ich eine Barockorgel, dann gehe ich zum Beispiel auf Adelsheim, ganz toll, aber das ist ein anderer Klang. Und ich gehe zum Beispiel ins Grossmünster auf Zürich, dann habe ich natürlich eine, wo ich praktisch die ganze Literatur spielen kann, also Barockliteratur, authentisch, wie auch romantische Literatur. Ich gehe auf Winterthur, die berühmte Walkerorgel, die grosse, das sind ganz tolle Instrumente, weil die Vielfalt ist gross. Die haben dann immerhin 60, 70 Register. Das heisst, wenn du das zählst nachher, dann kommst du so und so viel Pfeifen. Kannst du selber sagen, also bei mir ist etwa bis 6, 7, 8'000 Pfeifen, bist du gleich mal, je nachdem. Und in den einfacheren Orgeln bei 20 Leist hast du etwa 1'400 bis 1'800 Pfeifen, je nachdem.
Bist du ursprünglich Orgelbauer, Reto?
Nein, wenn du mich so fragst, ich bin ursprünglich Germanist, Historiker, bin Gymnasiallehrer, ich habe doktoriert in diesen Fächern, ich habe nachher ein Klavierdiplom gemacht in Fribourg und habe nachher die Orgelausbildung am Konzi Winterthur gemacht und bei dieser Orgelausbildung berufsbegleitend habe ich dank Rudolf Meier sehr viel gelernt über Orgelbau, sodass ich später etliche Orgeln neu hat dürfen disponieren, Expertise machen und auch einige Revisionen dürfen, wie zum Beispiel Lachen, Schmeriken, als Beispiel da umeinander. Und da kommt man natürlich ein bisschen in die Materie rein.
Die Orgel wird seit langer Zeit und zu Recht als die Königin der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne von der Schöpfung aufnimmt, von der Freude bis zur Traurigkeit, vom Lob bis zum Klang. Und darüber aus weist sie, wie alle gute Musik, über das Menschliche hinaus aufs Göttliche hin. Die Vielfalt von der Klangfarben, vom Leisen bis zum Überwältigenden, Fortissimo überhebt sie über all andere Instrumente. Alle Bereiche vom menschlichen Sein kann sie zum Klingen bringen. Die vielfältigen Möglichkeiten vom Orgelbau mögen uns irgendwie an die Unbegrenztheit und Herrlichkeit Gottes erinnern. Und so bin ich beim Orgelbauunternehmen Matthies in Nevels. Viele historische Instrumente sind verstummt. Die Firmeninhaber, der Herr Stucki und der Herr Höller, haben schon fast auf allen Kontinenten dafür gesorgt, dass die Orgelpfeifen wieder erklingen werden.
Sie haben die Geschäftsführung übernommen von der Firma Matthies. Wie ist es da dazu gekommen?
Das war der Herr Manfred Matthies, der die Firma 1960 gegründet hat. Und er ist natürlich in die Hochblüte vom heutigen Orgelbau. Weil vorausgegangen ist der Zweite Weltkrieg. Und dort sind natürlich auch gewisse gute Orgelbauer ums Leben gekommen. Und das war auch ein grosser Grund gewesen, dass er im Raum Neumarkt, Nürnberg, Regensburg umeinander sehr viele Orgel hat dürfen bauen. Und ja, so ist das gekommen, dass man eigentlich in diesen über 50 Jahren Tätigkeit natürlich einen nationalen, internationalen Namen hat können arbeiten. Und Japan, das ist eigentlich so gelaufen, dort hat man sich mal bei der Yamaha einhisten. Und das ist heute auch noch, denke ich, ein Musikinstrumentenbau ist, dass die Firma, die zu sagen hat, wer es da baut. Und so haben wir jetzt dort mittlerweile auch schon etwa 11 Orgeln dürfen bauen und zum Besten klingen lassen. Zur Königin der Instrumente ist ganz klar zu sagen, es ist ja ein Orchesterersatz, die Orgeln. Von dem her wird sie natürlich zu Recht als Königin der Instrumente genannt, weil sie kann eigentlich alle Stimmen imitieren, die das Orchester kann spielen kann.
Einen größten Tonumfang hat sie auch von den Instrumenten. Sie fängt eben bei der tiefen Hörschwelle an und geht bis zur oberen Hörschwelle, was eigentlich kein Instrument so erfüllen kann. Selbst die Elektronik scheitert da noch immer mit diversen Boxen. Und um zur Orgel darstellen zu können in der Elektronik, braucht es immense Anzahl von Boxen. Und diese Orgel hat eben so viel Klangfarben und so viel Spektrum, dass es eben sehr schwierig ist und das macht sie eben auch zur Königin der Instrumente.
Welche sind die Hauptschritte in der Herstellung von der Orgel?
Also das ist natürlich von Beginn an das Holz einmal das Wichtigste. Das wird natürlich grob zugeschnitten und dann geht es weiter zum Aushobeln. Und es wird eigentlich von jedem Mitarbeiter so verarbeitet, wie er es gerade braucht. Da gibt es ja verschiedene Bereiche wie Spieltischbau, Pfeifenbau, Windladenbau. Die laufen alle so ineinander. Und nebendran läuft eigentlich immer das Pfeifenwerk ein bisschen mit. Das ist ja Zinn-Blei-Material, was da verarbeitet wird. Das hat jetzt mit Holz eben nicht so viel zu tun. Aber das läuft immer parallel und am Schluss, wenn alle so ihre Teile fertig sind, kommt dann die Endmontage in der Montagehalle und da wird dann alles aufgebaut, eingestellt schon grob oder es wird eigentlich spielbar gemacht, das Instrument.
Also das heisst, die Orgel wird, bevor sie vor Ort installiert wird, wird sie bei euch aufgestellt?
Genau, und eigentlich spielbar gemacht. Pfeifenwerk kommt auch schon zum Teil rein, aber dann weiter nicht, dann wird es abgebaut wieder. Und kommt eben in die Kirche oder in den Aufstellungsort, wo es hingestellt wird und wird dort wieder komplett aufgebaut. Und dann kommt eigentlich die große Arbeit vom Klang her. In der Werkstatt hat man ein bisschen die Pfeifen, also erst die Klangvorstellung ihnen aufgezwungen, sage ich jetzt einmal. Einfach gearbeitet vor Intonation, sagen wir dazu. Und in der Kirche wird dann die Raumintonation gemacht, was dann mehrere Wochen lang geht, wirklich den Klang auf den Raum einzustellen. Da wird jede einzelne Pfeife in die Hand genommen und x Parameter verändert. Und
wie lange geht so eine Herstellung von der Orgel?
Ja, es ist sehr schwer zu sagen. Wenn man jetzt so eine mittlere Größe anschaut, dann dauert es ungefähr ein halbes Jahr. Also von der Planungsphase bis zur Herstellung ein halbes Jahr und Planungsphase so 2-3 Wochen. Und dann geht es los zum Bauen und dann eben vor Ort sind es dann auch nur so 5-8 Wochen.
Und die sind in der ganzen Welt vertreten?
Ja, in der ganzen Welt. Man muss vielleicht auch sagen, Schweizer Orgelbau hat einen sehr großen Qualitätsanspruch, sage ich jetzt mal, auch gegenüber den Kunden. Und das schätzen natürlich die Kunden sehr. Und eben vor allem so Länder wie Japan, Portugal, auch Italien, die wollen natürlich dann was Gescheites haben, eine gute Qualität und dann sind die Schweizer Orgelbauer sehr hoch im Kurs Und wir haben da immer auch einen großen Fuß drin in die ausländischen Orgeln. Ja, das ist der Orgelbauer.
Genau. Wie sieht ein Konkurrent innerhalb von der Schweiz aus?
Da sind wir eigentlich gut dabei, sage ich jetzt mal. Es gibt 4 namhafte Firmen in der Schweiz und da gehören wir auch dazu. Ja.
Was sind so die herausragendsten Projekte, die ihr realisiert habt?
Herausragend ist sicher Kloster Einsiedeln. Dort haben wir ja bis heute 3-6 Orgeln dürfen bauen. Teilweise rekonstruieren oder restaurieren. Dann Görlitz ist sicher ein Eckpfeiler. Maria Zell, Basel-Münster, Sixtina, Vatikan. Was auch noch ein bisschen ein Unikat ist vom Bau her, ist Portugal, das Lissabon. Es gibt sicher noch da und dort auch kleine Orgeln, die ihren Reiz haben. Eigentlich müssen wir alle aufziehen, weil es sind alle Kunden, aber das sind eigentlich schon die Eckpfeiler, die... Ja, Regensburg, Alte Kapelle. Mhm. Und was auch entscheidend ist, nebst der Orgel der Raum, was der ausstrahlt und mit wie viel Herzblut, dass die Räume erstens gebaut worden sind und zweitens verziert und mit der Ausstattung zur Vollkommenheit geschaffen worden sind. Und das ist schon noch eindrücklich. Wäre auch für die Allgemeinheit von sehr grosser Wichtigkeit, dass man sich dort auch vielleicht wieder einmal inspirieren lässt und dort jemanden das Augenmerk und ein Beispiel mitnimmt, was die eigentlich früher nicht vielfach sogar im Tag lassen, oder was sie einfach das Leben gehabt haben, aber verdient haben sie ja nichts. Aber das sind für mich, nebst den Orgeln, sind das eben auch Meisterwerke, die Jahrhunderte überdauert haben.
Gibt es Tendenzen, die man kann ableiten kann? Zum Beispiel, dass es immer mehr kleinere, günstigere Orgeln gibt?
Ja, man merkt schon, dass einfach weniger Geld da ist, sage ich mal, für das Instrument selber. Aber wenn sich eben Personen eine Orgel aus unserem Haus wünschen zum Beispiel oder eben von einem anderen namhaften Orgelbauer, dann funktioniert das auch, wenn man der Wille da ist. Also da sieht man an vielen Orten, wie auf einmal die Gemeinschaft dann wieder zusammenhückt in der Kirchengemeinde und auf einmal wird ein Projekt realisiert, wo man sich gedacht hat, das funktioniert nie. Und es geht dann doch wieder. Und das finde ich auch wieder das Schöne, dass eben eine Gemeinschaft dann doch wieder funktioniert in der heutigen Zeit und das zeigen kann, dass sie doch was stimmen kann. Ja.
Also die ganze Kirchenentwicklung ist sicher nicht unschuldig, aber wir gehen davon aus und sind im Glauben überzogen, dass sicher irgendwann wieder mal eine Renaissance gibt, wo vielleicht die Leute eher wieder den Weg in die Kirche suchen, das irgendwo zu einem Psychiater oder was auch immer. Aber ja, die ganze Kirchenführung ist sicher auch nicht ganz unschuldig, weil das merkt man da und dort. Priester, die eigentlich die Seelsorger sind, das sind teilweise noch Manager. Und ja, mit der Seelsorge hat es eben auch noch am Rand zu tun. Und das wäre eben schon auch wichtig, dass die Personen, Pfarrpersonen wirklich für das nach wie vor herstehen würden und das auch so leben. Die Leute abholen. Wie wir eigentlich auch müssen. Wir müssen die Arbeit auch abholen. Wir können nicht nur einfach den Knopf drücken und danach fliegen dort oben ins Haus und ein halbes Jahr später kann man eine Orgel rausholen oder ein Jahr später. Dem ist schon nicht ganz so.
Möchtet ihr noch etwas ergänzen, was wichtig wäre jetzt im Zusammenhang mit dem Orgelbau?
Wir sind erstens stolz über unseren vielseitigen Beruf, den wir dürfen ausüben. Dass wir motivierte Leute haben, die auch voll am gleichen Strick ziehen. Dass wir eigentlich auch finanziell gut dastehen. Und ja, dass das eigentlich getrost in die Zukunft leiten. Und wir sehen nach wie vor auch im Orgelbau ein schönes Licht am Horizont. Und im Leben braucht man immer Zielsetzungen. Und wenn man die nicht hat, dann muss man eigentlich auch im Orgelbau nicht irgendwie versuchen, noch etwas zusätzlich, was vielleicht andere nicht haben, hineinzubringen, was schwierig ist. Aber es geht immer wieder irgendwas deutlich auf. Zum Abschluss. Ich sage immer das Gleiche, gemeinsam sind wir stark. Wir sind das zweite im Boot, das eigentlich die Firma leitet. Und ja, je nachdem haben wir da und dort noch jemanden, der uns unterstützen kann. Und wichtig ist einfach, dass man merkt, man hat Rückendeckung. Und wir werden teilweise auch von Kirchenleuten getragen, das merkt man jemanden im Gebet oder so. Und auch da braucht es halt noch eine Portion Glauben dazu. Und wenn man den nicht hat, dann ja, kann man eigentlich vieles auf der Strecke lassen.
Ja, da möchte ich auch nochmal anschließen. Die Firma Qualität und auch der Ruf und alles hängt eigentlich nur an einem, und das ist unser Personal. Wir sind so glücklich mit unserem Personal, das ist unser Aushängeschild, und wir sind sehr zufrieden, auch dass sie diesen Schritt jetzt mit uns gemacht haben, eben 2016 die Übernahme.
Gibt es da irgendwelche ISO-Standards?
Das ist noch schwierig im Orgelbau, eben weil jedes Instrument ein Prototypenbau ist, und also wir haben keine ISO-Spezifizierung. Und
es gibt sicher eine gewisse Spezialität, also bei uns ist nach wie vor die französische Zungenbauart, wo natürlich mittlerweile machen das andere auch, aber das ist eigentlich die Stärke von unserem Haus gewesen, und da arbeiten wir nach wie vor daran, dass das in Zukunft so ist. Weil das ist eine spezielle Zungenintonation, also wir haben ja, das habe ich eingänglich einfach von den Flötenregistern geredet, aber wir haben ja noch eine zweite Familie in der Orgelinne, wo Stimmen erzeugt, und das sind Zungenregister, die funktionieren wie ein Klarinett mit einem Blättchen, wo auf einem Metallröhrli, auf einem aufgefräsenden Metallröhrli aufschlägt. Und das sind eben Zungenregister. Die sind schwieriger zum Intonieren, weil das muss man mehr oder weniger eigentlich alles nur an dem Zungenblättchen machen.
Und hört ja, man das akustisch?
Es gibt zur französischen Bauart, gibt es eigentlich die deutsche Bauart, weil die sind eigentlich viel grundtöniger und eher ein bisschen schmetternder Ton. Und die französischen Zungen, die sind natürlich auch obertonreicher und haben dementsprechend auch einen hellen, solistischeren Klang.
Jetzt machen wir noch kurze Betriebsführung mit dem Herrn Höller zusammen. Sind wir hier in einem schönen, hellen Raum mit einem riesigen Schreibtisch.
Das ist der Konstruktionsraum. Da werden eigentlich, jedes Projekt wird da von Grund auf gezeichnet. Das sind eigentlich die Geburtsstunden hier immer. Auch die Offerten werden hier gemacht.
Wie lange geht so eine Planung?
Kommt wieder auf die Größe der Orgel drauf an, aber so in der Normalgröße, sage ich jetzt mal, so ja, drei bis vier Wochen.
Das macht ihr mit dem CAD?
Ja, es passiert noch manchmal von Hand, kurze Skizzen. Ist einfach immer noch besser, man ist schneller, aber die Zeichnungen und Konstruktionspläne passieren eigentlich alle auf CAD, AutoCAD. Mhm. Ja.
Gehen wir im nächsten Raum.
Das ist eigentlich der Pfeifenwerkstatt. Da werden eigentlich so kleine Reparaturen noch gemacht und eben kleine Lötarbeiten. Sind aber noch voll eingerichtet, dass wir komplette Register herstellen könnten. Genau.
Gehen wir ein Raum weiter.
Genau, das ist der Turnierraum. Da wird eigentlich die erste Grundklangidee umgesetzt von jeder Orgel. Da hier vorne ist eigentlich ein funktionierendes Instrument, unser Intonierlade. Da wird dann wirklich jede Pfeife wird da mal angespielt und eingestellt. Grob, genau.
Wie viele Angestellte haben die?
Wir sind 12 insgesamt, ja. Das ist jetzt der Maschinensaal. Eben, da wird gerade gearbeitet. Ja. Ist eigentlich wie beim Schreiner. Sieht genau gleich aus, plus das Endprodukt sollte etwas anders sein.
Also da wird das Gehäuse, das Orgelgehäuse,
ja, herzlich. Pfeifen, die Mechanik, ja, alles, was aus Holz ist. Eine Orgel, es sind sehr viele Kleinteile, die man auch herstellen muss. Das ist jetzt der Montagesaal. Eben, der ist 10 Meter hoch. Haben auch schon Orgel gehabt, die wir auf zwei Etappen aufbauen mussten, weil 10 Meter nicht ausreichten. Wie Görlitz, die ist zum Beispiel 14 Meter hoch. Da wird eigentlich das Instrument technisch aufgebaut, komplett. Die braucht man, um jede Pfeife grob einzustellen, eben die klärste Klangidee umzusetzen. Ja, da werden einfache Parameter verändert an der Pfeife selber und das Register zueinander ausgeglichen im Klang und dann in der gesamten Orgelklang von der Orgel eingestellt. Genau.
Das heißt, eigentlich tun die so eine Pfeife, wo gewünscht wird, tun die da aufsetzen und dann könnt ihr quasi das überprüfen, wie tönen die?
Wenn sie vom Pfeifenmacher kommt, tönen sie noch gar nicht. Da kommt kein Ton raus, weil es so viele Parameter sind, die man verändern kann, um einen anderen Klang zu erzeugen. Macht der Pfeifenmacher das nicht? Ja, gibt sie eigentlich stumm, sagen wir dazu.
Also eigentlich nur?
Der Körper, ja, genau. Also die Pfeifenform werden hergestellt vom Pfeifenmacher, mehr macht er gar nicht. Und dann gehen wir im Her machen eben die Fenster, die Aufschnitthöhen und sowas, die Zuordnung vom Unterlabium zum Oberlabium, Kernspalten, sowas stellen wir dann alles ein.
Obwohl die Königin der Instrumente über die Jahrhunderte die Menschen mit ihrem musikalischen Regiment begeistert, oder vielleicht gerade deshalb, hat sie es schwer, sich als Kircheninstrument durchzusetzen. Viele Kirchenväter waren die Orgel verpönt. Sie hat als heidnischer Luxusartikel gegolten und ist darum abgelehnt worden. Orgelmusik sie war zu wenig geistig und zu wenig fromm. Kein Papst und kein Konzil hat je die Einführung der Orgel im Gottesdienst beschlossen. Der Organist in der Pfarrei Galgenen im Kanton Schweiz erzählt uns, welchen Bezug er zum Orgelspiel hat.
Jetzt bin ich beim Organist Andreas Diethelm in Galgenen. Wir sind hier in den Orgelemporen und führen das Interview. Andreas, was war bei dir zuerst? Der Orgelbau oder das Orgelspiel?
Ja, das war schon der Orgelbau. Wobei, die ersten Gehversuche oder Unterricht habe ich schon vor der Lehre eigentlich gemacht.
Und dann bist du Orgelbauer geworden. Was hat dich fasziniert an diesem Beruf?
Technik. Der Orgelbau ist eigentlich eine 2000-jährige Geschichte. Und von der Schulzeit nach hat es ja die Schulgottesdienste gegeben. Und da war viel auch immer Orgel dabei gewesen, und das hat mich auch schon gepackt.
Andreas, wenn du Kirchenorgel spielst, hast du das Gefühl, du seist näher bei Gott?
Gott ist ja überall und das ist ein spezieller Raum. Und ich fühle eine Verbundenheit und auch eine Kraft. Es kann auch sein, wenn ich da unten mal in der Antoniuskapelle, also das spüre ich schon, ja.
Für dich, Andreas, wo ist die schönste Orgel?
Ja, da weiss ich jetzt nicht, wo anfangen. Also, ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Orgel. Aber es gibt viel und jede Orgel ist ein Unikat, ein Einzelstück, das speziell anpassend ist auf die räumlichen Gegebenheiten. Aber sehr interessant ist die Orgel Valeria in Sion. Das ist eine der weltweit ältesten und spielbaren Orgeln, die es gibt. Und die haben wir mal anschauen in den Anfangs 80er Jahren. Und die ist so in der Wand oben. Man sagt, es ist eine Schwalbennest-Orgel. Die hängt wie auf der Wand oben. Und dazu war es ein sehr trockener Sommer. Und da hat der Sigrist dazu mal erzählt, es war so trocken, das ist dann für das Instrument schlecht. Und dann hat er Wasser in Eimer aufgetragen, durch den engen Aufgang, durch die Stege. Und hat es dort an der Empore ausgeleert, dass es wieder ein bisschen Feuchtigkeit gibt, weil zu trocken ist schlecht für eine Orgel. Also ist eine interessante Geschichte. Und die Orgel ist ursprünglich spätgotisch, ist ein Blockwerk gewesen, hat aber dann einen Umbau erfahren, so im später 17. Jahrhundert, der Erweiterung. Aber zwei Register sind noch original erhalten und zwei teilweise.
Ja, da sind wir doch gespannt, was du uns vorspielen tust, Andreas.
Thank you.
Psalm 150 werden die Hörner und Flöten, Harfen und Zittern, Zimbeln und Pauken erwähnt. All diese Instrumente sollen zum Lob vom dreifaltigen Gott beitragen. In einer Orgel müssen viele Pfeifen und die Register eine Einheit bilden. Klemmt es da oder woanders, ist eine Pfeife verstimmt. Das ist vielleicht primär zu erkennen für ein geübtes Ohr. Sind mehrere Pfeifen nicht mehr richtig stimmt, gibt es eine Disharmonie und es wird unerträglich zuzuhören. Das ist ein Bild für unsere Gemeinschaft in der Kirche. Wie in den Orgeln eine berufene Hand immer wieder Disharmonie zum rechten Klang vereinen muss, so müssen auch in der Kirche, in der Vielfalt der Gaben und der Charismen, immer neu durch die Gemeinschaft vom Glauben den Einklang im Lob Gottes und in der geschwisterlichen Liebe finden. Je mehr wir uns durch die Liturgie in Christus verwandeln lassen, umso mehr werden wir fähig, auch die Welt zu verwandeln. Wie das der Franziskanerorganist in Nevels mit dem Priesteramt in Verbindung bringt, wird er uns persönlich in der Franziskanerkirche in Nevels erzählen. Und Sie, Pater Benedikt, tragen ja eigentlich in der Kirche zwei Hüte, als Priester einerseits und andererseits auch als Organist. Wie geht es Ihnen in dieser Doppelrolle?
Ja, ich tue ja hauptsächlich einfach unsere Gebetszeiten begleiten. Also am Morgen ist um 6:30 ist Laudes und Mess. Und da tue ich dann begleiten. Lieder, Psalmen und dann auch kurze Zwischenspiele. Ja, bei der Opferung meistens und bei der Kommunion austeilen. Und darum bin ich mehr auf so kleine Stücke, nicht, die halt gerade schön reinpassen in die Opferung oder in die Kommunion austeilen.
Eingangs haben Sie jetzt sehr schön gespielt, haben Sie eine Probe gegeben von dieser Orgel hier in der Klosterkirche in Nevels. Wie ist das, wenn Sie spielen? Tönen Sie dann beten oder haben Sie das Gefühl, Sie sind näher bei Gott?
Ja, schon, natürlich. Es ist einfach für mich die Musik praktizieren von Stimmungen oder auch von Gefühlen, nicht? Ja, also Empfindungen, nicht? Und da ist man natürlich dabei, man empfindet die Gegenwart Gottes. Und je nachdem, wie die Liturgie ist, ist halt auch wie die Liturgie selber einmal mehr froh, einmal Dank und mehr einmal ein Flehen, nicht ein Bitten, nicht? Ja, ich tue schon. Das ist sehr wichtig, weil das tut im Allgemeinen meine Seele üben in den Empfindungen.
Wie sind Sie zum Orgelspiel gekommen, Pater Benedikt?
Ja, als Kind bin ich schon bei den Franziskanern gewesen, also als Bub, nicht? Bei der Ausbildung auf Matura, und da hatte ich Harmonium gehabt, habe ich Harmonium gespielt und dann bin ich in Frankreich ins Noviziat gekommen und Theologieausbildung, da war auch Harmonium gewesen. Und dann nachher habe ich dann eine Orgel zur Verfügung, zum Beispiel auf der Insel Wert. Aber dort war einfach der Manual und kein Pedal. Darum bin ich nicht in der Übung für das Pedal, in der Manual in der Spiele.
Würden Sie uns abschliessend den Segen geben, Pater Benedikt?
Ja, ja. Gott segne alle, die zuhören. Gott segne alle, die das Orgelspiel lieben. Gott segne alle, die gut beten können beim Orgelspielen, beim Gesang. Er begleite sie und führe ihr Herz immer näher zu ihm. So segne ich euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Danke vielmals, Pater Benedikt. Ja.
Thank you.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer Klangreise. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie nach diesen Orgelklängen, gespielt von Andreas Diethelm und vom Pater Benedikt, einen tiefen Frieden in Ihrem Herzen verspüren. Und in Regensburg, in der Stiftskirche unserer lieben Frau zur alten Kapelle, steht ein Papst-Benedikt-Orgel. Und diese Orgel ist vom emeritierten Papst Benedikt am 13. September 2006 geweiht worden. Und in der Ansprache zur Einweihung der Orgel möchte ich einige Gedanken von seiner Rede zum Abschluss festhalten. In der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums wird verdeutlicht, dass der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang ein notwendiger und integrierender Bestandteil der feierlichen Liturgie ist. Das bedeutet, dass Musik und Gesang mehr sind als eine, auch überflüssige Zierde des Gottesdienstes. Sie gehören zum Vollzug der Liturgie, ja sind selbst Liturgie, feierliche Kirchenmusik mit Chor, Orgel, Orchester und Volksgesang ist also keine die Liturgie umrahmende und verschönende Zutat, sondern eine wichtige Weise tätige Teilnahme am gottesdienstlichen Geschehen. Die Orgel wird seit alters und zu Recht als die Königin der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung aufnimmt. Es wurde gesagt, die Fülle des menschlichen Empfindens, von der Freude bis zur Traurigkeit, vom Lob bis zum Klang zum Schwingen bringt. Und übrigens, zu Unternehmen Orgelbau Mattis von Nevels hat die Orgel gebaut gehabt. Und am Ende hören wir ein paar Texte von dem Orgelklang. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Mein Name ist Andrea Marti und wünsche Ihnen reichen Gottessegen.